basketbol lan. Bruno, ich schlag den Ball lang.
Bruder, schlag den Ball lang. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lange Hafer Podcast. Köller Alarv mit und bei unserem Clown. Mein Dingerchen, schön, dass du da bist.
Alarv, Alarv.
Ja, wenn das mal.
Wäre eigentlich mal so eine Folge für flache Witze, ne? Irgendwie.
Ja,
da bist ja eigentlich noch, du
ein Spezialist.
Nee, ey, ohne Mist. Ich kannte mal echt viele flache Witze. Aber man erzählt sich ja irgendwie auch keine mehr, ne? Also jetzt mal ne, Blick in die Geschichte. Also, früher hat man sich ja öfter mal so einen flachen Witz um die Ohren gehauen. Und wenn man halt ein bisschen angetrunken war, dann vielleicht schon noch eher. Aber ich müsste jetzt schon wieder hart überlegen.
Ich kenne auch keinen jetzt so spontanen Flachwitz.
Ja, komm, ich sag dir, ja. Kommt ein Pferd in eine Bar, fragt der Barmann, warum machst du so ein langes Gesicht? Okay.
Wow.
Ja, gut. Haben wir das Niveau schon mal geklärt für den heutigen Abend?
Ah, ist schade, dass eigentlich dass die Kölner nicht gewonnen haben. Aber ich habe heute Bilder gesehen vom Kölner Training, wie sie alle gegangen sind. Einer kam als Schumi, zwei kamen, glaube ich, als Schlümpfe. Ich glaube, Marius Bilder kam als Likörflasche. War echt ganz geil. Waren coole. Einer kam als Obelix. Waren coole Dinger dabei.
Macht das Köln immer?
Ja, die machen immer dieses. Ich kann mich noch daran erinnern, da kam Steffen Baumgart, als er da noch Trainer war, der kam als Schweinchen Piggy.
Ah, geil. Ja, ja. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst.
Das machen die jedes Jahr zum 11.11. Das Karnevalstraining oder Kostümtraining.
Ja. Finde ich cool. Coole Tradition.
Ja, finde ich auch.
Macht Mainz eigentlich auch was? Das ist doch auch so eine Karnevalsstadt.
Ja, die haben auf jeden Fall immer ein Sondertrikot, ne, jedes Jahr. Aber
ja,
ob die jetzt. Das kenne ich jetzt, glaube ich, nur von Köln mit dem Karnevalstraining. Ja, naja, ist natürlich ein bisschen getrübte Stimmung, wenn man gerade vorher das Derby verliert.
Ja, vor allem, das ist ja das Derby, ne? Also
das Derby, ja.
Das für die Kölner und Gladbacher gibt es ja kein größeres Derby. Ich glaube, was sind das, 40 Kilometer?
Ja, von der Entfernung her ist das nicht das Nächste, ne? Also Köln und Leverkusen sind näher aneinander, aber das ist halt historisch
von der Emotion
gesehen nicht
und
so.
Historie, ja. Genau. Ja. Ja, das stimmt. Auf dem Papier hätte man vielleicht Anfang der Saison gesagt, der auch Sieger war auch klar der Favorit, aber im Verlauf der Saison war das gar nicht mal so klar, fand ich. Die Kölner ja echt gut gestartet, aber hat nicht erreicht. Ne? Also Gladbach hat eine gute Leistung gebracht. War das 99. Derby, habe ich gelesen. Also die haben nächstes Jahr hoffentlich dann Jubiläum.
Das Rückspiel dann in Köln.
Ja. Ich hoffe, da lassen sie sich was richtig Geiles einfallen. Könnte ich mir richtig vorstellen,
dass man das feiert. Da wird schon eine coole Choreo geben, glaube ich, ne?
Ja.
Hat ja auch wirklich Geschichte. Ich meine, das heißt ja, dass sie 50 Jahre gegeneinander gespielt haben. Das ist schon nicht schlecht, muss man ehrlich sagen. Ist schon eins der historischsten Derbys. Ne? Ich glaube, das wird wahrscheinlich nur getoppt von, ja, obwohl, ich glaube, zwei toppen es. Ne? Einmal Dortmund-Schalke wird es toppen. Und ich denke, was man noch als richtiges Derby nehmen kann, ist Hamburg gegen Bremen. Die toppen das auch.
Ja, das stimmt. Ja. Ja. Historisch gesehen auf jeden Fall das Nordderby, ja, das glaube ich auch.
Ja, die werden das toppen von den Aufeinandertreffen. Wollen wir gleich neben dem Spiel, das war ja das Topspiel letzten Spieltag, wollen wir gleich damit einsteigen?
Na klar.
Weil war ja auch brisant ein Stück weit. Ich meine, ja, nicht nur das Derby an sich, sondern auch der Schiedsrichter der Schiedsrichter hat da ein bisschen wahrscheinlich ja, unfreiwillig eine Hauptrolle gespielt. Dennis Aitken, der kurz vorher erst als Ersatzschiri quasi nominiert wurde, weil der erste Schiri, ich weiß gar nicht, wer es ursprünglich war, krank war.
Irgendwas mit R, glaube ich, war das. Oh, wie heißt er? Hm, genau. Mann, ey, das ist ein Bekannter.
Ja, ich habe es gerade nicht auf dem Zettel. Ja, aber jedenfalls Dennis Aitken, ja, ich denke mal, gar nicht so umstritten mit einer der besten Schiedsrichter, den wir so haben in Deutschland.
Ja.
Grundsätzlich zumindest durfte die Leitung übernehmen. Und dann gab es drei Elfmeter, alle drei ja mehr oder weniger mit VAR, beziehungsweise zwei mit VAR-Eingriff. Der letzte gegen Ragnar Ache ohne VAR-Eingriff, der jedoch eigentlich nichts war. Und ich finde, dieses Spiel hat neben der ganzen Derby-Brisanz Und es war auch ein gutes Spiel, also es war auch klassisch, gab viele Chancen, hat einfach auch wieder ganz viel Gesprächsstoff mitgebracht, was den VR angeht. Und ich finde, darüber sollten wir jetzt mal sprechen.
Ja, und dann täglich grüßt das Murmeltier, ne? Also ich bin ja auch immer gern dazu, auf die Schiedsrichter ein bisschen rumzuhacken und auf den VR und dass es mich ankotzt. Und ich glaube, dieses Spiel ist auch wieder so ein Paradebeispiel. Du hast ja gesagt, zwei Elfmeter waren mit VR-Einsatz. Ich finde, einer war berechtigt. Das Handspiel, auch wenn der super unglücklich ist und super, naja, will man eigentlich nicht haben, so einen Elfmeter, aber nach Regelauslegung war das so mal Handspiel und dann Aytekin hat sich gesehen, Schiedsrichter hat gesagt, ey, da war ein Handspiel, guck dir das mal an und dann gab es den Elfmeter, damit kann ich leben. Auch wenn so in der Entstehung, wie die Hand da zum Ball ging, das war ja alles andere als gewollt.
Aus der Bewegung halt, ne?
Ja, so aus der Bewegung springt dir der an den Arm, okay, ist halt dumm gelaufen. So, es sind halt die Elfmeter, die sind halt doll, die willst du nicht. Aber da kannst du wenigstens sagen, das ist ein Regelwerk dahinter. Aber der andere Elfmeter, wo der VAR da sagt, du hast da eine Fehlentscheidung getätigt. Wo Lund
reingeschubst wird, den Gegner, ne?
Ja, sorry, also nee, Mann. Das ist, wir haben ja, ich glaube, letzte oder vorletzte Folge darüber geredet, VAR ist dafür da, für eine klare Fehlentscheidung. Und wenn du diesen Elfmeter nicht gibst, ist das für mich keine klare Fehlentscheidung. Den kannst du geben, den gibst du vielleicht auch 8 von 10 Mal, aber wenn du ihn nicht gibst, ist es für mich keine 100%ige Fehlentscheidung. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, der VAR mischt sich zu viel ein.
Und das ist es ja, ne? Das war vielleicht 70% ein Elfer. Man kann ja sagen, okay, der wird da reingeschubst, aber wie auch immer, vielleicht ist es aber auch sein eigenes Tempo, was es verursacht hat. Jedenfalls räumt er da honorat was, glaube ich, um im Strafraum. Und ich würde auch sagen, bei der Szene, es war wahrscheinlich tendenziell sogar eher Elfmeter als keiner, aber das reicht doch nicht, um den VAR zu bemühen. Ich habe mittlerweile den Eindruck, bei jeder Szene im Strafraum heißt es, guck mal nochmal rauf und wenn es irgendeine Welt gibt, in der es Elfmeter sein könnte, dann interveniere ich und dann darfst du es dir nochmal am TV angucken. Und das ist halt das, wofür er eigentlich nicht erfunden wurde und was nie auch so kommuniziert wurde, dass du jetzt quasi das grundsätzliche Veto ist in jeder Lebenslage, sondern es wurde immer gesagt, klare Fehlentscheidungen, dem Schiedsrichter soll die Entscheidungsgewalt auf dem Platz, die Tatsachenentscheidung oder die Momentaufnahme, wie es bewertet, nicht genommen werden, aber wenn er hart daneben liegt, dann soll eingegriffen werden. Und es für mich ist, also, und ich gehe sogar so weit, das Handspiel ist für mich auch eher ein Elfmeter. So wie du es ja auch richtig sagst, es ist wahrscheinlich eher ein Elfmeter, aber es ist nicht 100%. Der erste Elfmeter, wo Lund da Honorat umräumt, ist auch nicht 100%. Das ist auch keine 90%. Und das Einzige, wo ich sage, das ist eine 100%ige Fehlentscheidung, ist der Elfmeter gegen Gladbach, wo eigentlich quasi nichts passiert. Ragnar Ache von Ulrich einen ganz leichten Schubser bekommt. Der fällt, aber der Typ ist ein Baum. Also der fällt normalerweise nie. Und will den Elfmeter ziehen. Und das ist für mich absolut nichts. Das ist eine klare Fehlentscheidung, da auf den Punkt zu zeigen. Und ausgerechnet, da interveniert der VAR nicht. Und das ist halt einfach dreimal VAR-Intervention, wo ich sage, insgesamt sind die Entscheidungen, also zweimal Elfmeter zu geben, wahrscheinlich die tendenziell gerechteren Entscheidungen. Aber es geht ja nicht um Gerechtigkeit, so wie ich es verstanden habe, sondern es geht darum, klare Fehlentscheidungen auszuschließen. Und klare Fehlentscheidungen waren es nicht. Für mich ist das immer noch Ermessensspielraum des Schiedsrichters in beiden Fällen, in den ersten beiden Fällen nicht auf Elfmeter zu zeigen, aber in der letzten Szene, der Elfmeter für Köln, war keiner und wenn der VAR richtig gehandelt hätte, nach meiner Einschätzung, dann hätte es anstatt 3 Elfmeter gar keinen Elfmeter gegeben.
Ja, da gebe ich dir recht. Und das, was halt so traurig an der Sache ist, sowas überschattet halt auch ein Spiel, ne? Also wir haben ja gerade eingehend darüber erzählt und schwadroniert, wie schön dieses Derby wieder ist und wie besonders es ist. Und an sich war es ja auch sogar ein relativ attraktives Spiel, wo der glückliche Sieger Gladbach war. Aber am Ende redest du halt wieder über diese VAR-Entscheidung oder die Schiedsrichterleistung. Und das macht ja natürlich auch dieses Spiel und diesen Sport kaputt. Was ich sehr interessant finde ist, und da ist ja, jetzt spoilern wir mal ein paar Minuten vor in unserem Podcast, es gibt ja noch andere Spiele, wo sich im Nachhinein... Ja, Union.
Ja, da wollte ich auch noch drauf kommen, wollte aber jetzt noch nicht so schnell gehen.
Eigentlich nur eine Sache so, dass dieses Thema VAR einfach mehr wird, auch ne, in vielen Spielen. Das sind ja nicht mehr Ausnahmespiele, du hast halt mehrere Spiele schon. Und was ich sehr interessant finde, und da können wir dann gleich nachher drüber reden, der Gegenwind aus den Profiabteilungen wird ja jetzt auch ein bisschen lauter. Das sind ja nicht nur wir Fans, die uns darüber beklagen, wie beschissen wir zum Teil das Werkzeug VR finden oder wie man dieses Werkzeug nutzt, sondern es kommt ja jetzt auch schon teilweise von den Vereinen, Trainer, Spieler, wie auch immer. Und ich finde es schade für dieses Spiel, was war eigentlich ein sehr attraktives Spiel, auch wenn die Kölner jetzt sich mehr erhofft haben und gewünscht haben. Aber diese VAR-Entscheidung, die beeinflusst ja maximal den Spielverlauf.
Ja, aber du gehst halt auch, also wenn es den VAR nicht gibt, dann gibt es die zwei Elfmeter nicht. Gut, der eine wurde verschossen, aber da war es dann, kann man jetzt sagen, okay, ist immer noch irgendwie, weiß ja dann, wie sagt man, Schmetterlingseffekt oder was. Die Ecke des verschossenen Elfmeters führt dann zum Tor. So, ne, da kann man natürlich sagen, irgendwo muss man dann auch mal einen Punkt machen. So, das hat nicht alles mit dem Elfmeter zu tun. Ist ja auch an sich eine neue Spielsituation, aber trotzdem irgendwo gibt es ja schon einen Zusammenhang. Und dann gehst du vielleicht nicht mit 2-0 in Führung, dann steht es noch 0-0. Dann kommt das Tor, das war ja so ein Doppelschlag. Das passiert vielleicht auch nicht. Gut, ist jetzt viel, hätte, wenn und aber. Aber ich will einfach nur sagen, ohne den VAR wird dieses Spiel einfach ein komplett anderes. Und das, finde ich, hat so ein Derby nicht verdient. Und dann nicht mal, dass man sagt, ja, aber alles war richtig entschieden, sondern nee, irgendwie war alles falsch entschieden, in meinen Augen. Also wie gesagt, und ich meine nicht, dass die Tendenz nicht richtig ist, da zu intervenieren. 70% Elfmeter ist aber halt, auch wenn der Schiedsrichter sich für die 30 entscheidet und man sagt, ja, das war aber eher ein Elfmeter als keiner, es ist nicht das Medium, wo du sagst, überall über 50% Elfmeter interveniere ich, sondern bei klaren Fehlentscheidungen. 70-30 ist keine klare Fehlentscheidung in meinen Augen. Sondern 90-10 ist eine klare Fehlentscheidung. 70-30 ist einfach eine Fehlentscheidung, aber keine klare, sonst muss man dieses Attribut klare eben nicht mehr vergeben, weißt du? Sonst wäre das ja Blödsinn. Also es muss ja Fehlentscheidungen geben und darüber hinaus muss es klare Fehlentscheidungen geben. Eine klare Fehlentscheidung ist halt mehr als das, was wir da gesehen haben. Darüber hinaus muss man sagen, du sagst ja immer mehr, auch offizielle Trainer und so weiter sprechen sich gegen den VAR aus. Ganz interessant gewesen auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, Eugen Polanski, der ja sehr, sag ich mal, jetzt bevorteilt wurde durch den VAR oder durch diesen Elfmeterpfiff, hatte gesagt, er ist auch gegen den VAR und Kwasniok ist schon länger dagegen. Der sagte nicht, ich bin nicht nur dagegen, ich hasse ihn, hat er gesagt. Ja,
das ist schon eine sehr starke Aussage.
Aber ich bin skeptisch, dass wir da eine Veränderung sehen. Ich glaube, wir sehen immer nur kleine Anpassungen, die aber irgendwie, das ist so ein bisschen Gefühl, wie immer bei FIFA früher, weißt du? Die haben ein neues Spiel rausgebracht, haben gesagt, oh, jetzt haben wir hier die Engine angepasst und jetzt ganz andere
Spieldynamik. Alles neu, alles besser.
Und dann hast du das gespielt so und war auch geiler, war auch cooler. Und dann gab's so drei Patches und danach war es wieder das gleiche Spiel wie im Vorjahr.
Weißt du? Ja, dann kam die Anpassung in die Rolle rückwärts.
Genau, dann haben die Kids alle geheult, ich kann nicht mehr hier 95 Übersteiger machen und dies, das, klappt alle nicht mehr durchrennen. Ich will wieder, dann gab es Patches und dann war es das gleiche Spiel. Und das gab es bei FIFA über bestimmt 4-5 Jahre, dass das immer, dass sie sich gesagt haben, jetzt machen wir es realistischer und so weiter. Und immer wieder diese Patches haben am Ende nach einem Jahr war es das gleiche Spiel wie vorher. Und so ist es irgendwie gefühlt bei dem VR auf. Die nehmen sich immer was vor und jetzt hier greifen wir noch da ein und da ist eine neue Eingriffsschwelle und dies und das und jenes. Und das hält 3 Wochen und nach 3 Wochen wird wieder jeder Scheiß eingegriffen und alles überprüft. Und irgendwie halten sie sich nicht daran. Und ich glaube auch nicht, dass es nachhaltig, also in meinen Augen gibt es keine Welt, in der der VR wieder abgesägt wird. Ich glaube, wir müssen mit diesem VR leben. Die Frage ist halt nur, schaffen wir es nachhaltig, damit anders umzugehen, dass dieser Sport nicht so extrem in den Sport nicht so extrem eingegriffen wird. Und im Moment bin ich da sehr, sehr, also ich zweifle daran, sagen
wir es mal. Ich meine, wir hatten das Thema, falls du dich erinnerst, ich glaube, bei der letzten EM oder WM, bin ich mir gerade gar nicht sicher, wo wir den VAR gelobt haben, wie passiv er war und dass er wirklich nur punktuell eingegriffen hat. Und es scheint ja zu funktionieren. Ne? Also es scheint ja einen Weg zu geben, dass man sagt, ey, das war angenehm. Und dann akzeptiert man ihn natürlich auch weitaus mehr. Und da muss man ja eigentlich hinkommen. Man muss hinkommen, dass man dass dieses Werkzeug so nutzt, wie es A, immer gedacht war. Das ist, also wäre auch weit weg von. Und B, dass wir halt diesen Sport nicht kaputt machen, wofür wir ihn eigentlich lieben. Das ist zum Teil die Emotion und die Interpretationsfreiheit.
Ja. Aber, ja. Gut, kommen wir nochmal einmal zum Sportlichen. Damit hat natürlich Gladbach auch jetzt zusammen mit dem Pokal den 3. Sieg in Folge geholt. Was dazu führt, dass sie einen Riesensprung machen, jetzt auf einmal auf Platz 12 stehen. Sind sicherlich immer noch mit 9 Punkten so ein bisschen da unten drin, also nur 2 Punkte vor Platz 16, also ist immer noch brenzlig die Situation. Aber Eugen Polanski, wo man am Anfang dachte, oh, ob das was wird, ist ja auch eher schlecht gestartet als Interimstrainer, hat jetzt vielleicht doch die Chance übernommen zu werden und da den Chefcoach auf Zeit zu machen. Und im Moment, sage ich mal, die Gladbach ja auch nicht ganz, ganz unfurios. Also sie haben ja auch 4-0 gegen Pauli gewonnen, haben zuvor 3-1 im Pokal gegen KSC gewonnen, jetzt 3-1 gegen Köln im Derby. Muss man schon sagen, war oder ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und da scheint ein ganz klarer Trend zu sein und spiegelt auch so ein bisschen das wider, was wir, glaube ich, beide gesagt haben, dass wir Gladbach unterm Strich dann auch zu stark sehen, um wirklich absteigen zu können.
Man hat jetzt einen Aufwind, jetzt kommt die Länderspielpause, jetzt kannst du halt nochmal ein bisschen mehr von Trainerseiten her investieren in die Mannschaft. Und wir haben es auch, oder vor allem du hast es sehr oft auch betont, ne, da ist noch ein Kleindienst, der kommt noch. Das ist ein Gamechanger, der Typ. Den hat man jetzt auch noch verlängert, also es ist auch ein klares Zeichen. Ich glaube, das bringt auch nochmal einen gewissen Selbstbewusstsein für die Mannschaft, dass man diesen Leistungsträger nochmal verlängern konnte. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange der eigentlich noch ausfällt, weiß ich gar nicht. Spielt auch keine Rolle. Den Aufwind musst du jetzt halt mitnehmen. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz, so dein nächstes Spiel nach der Länderspielpause ist. Na, wen haben wir da? Heidenheim.
Heidenheim, da musst du
gewinnen. Ist ja eigentlich schon ein Pflichtsieg, ist ja ein direkter Konkurrent da unten. Wenn die so spielen, wie sie jetzt spielen und so wie Heidenheim spielt, wenn wir auch gerne mal drüber reden, sehe ich da auch ehrlich gesagt gar keine Probleme, auf die zukommen. Und danach kommt halt natürlich ein dicker Brocken mit Leipzig. Aber bis dann sind ja noch ein paar Wochen. Ja,
und dann auch, wieder dann auch wieder Pauli im Pokal, kannst du auch gewinnen zu Hause.
Ja,
dann geht es nach Mainz, dann zu Hause gegen Wolfsburg, die ja auch, kommen wir auch noch drauf, sehr schlecht sind im Moment. Also da kommen schon noch ein paar Gegner, wo du deine Punkte holen kannst und wo du dich dann auch irgendwie erstmal in sichere Gefilde manövrieren kannst. Und nicht nur Kleindienst hat verlängert, auch der Ersatz für Kleindienst, Tabakovic, der alte Fluppe, wie wir ihn ja in Berlin genannt haben, trifft mittlerweile ganz gut. Ich glaube, hat jetzt 5 oder 6 Saisontore. Also ist er echt in der Bundesliga angekommen, ja. Nachdem er letztes Jahr in Hoffenheim ein bisschen unglücklich gewirkt hat. Ist ja auch eigentlich ein guter Stürmer. Hat es ja bei Hertha damals gezeigt. 22 Tore geschossen vorletztes Jahr. Und funktioniert gut. Und bin gespannt, wenn Kleindienst wiederkommt, ob es Jobsharing gibt. Mal gucken, wie Kleindienst zurückkommt. War ja dann auch lange raus.
Ja.
Also da greift jetzt doch so ein bisschen das eine ins andere. Und ich denke mal, die Gladbacher werden noch den einen oder anderen Punkt holen.
Denke ich auch. Wollen wir gleich da unten bleiben mit Heidenheim? Wir haben es ja gerade schon ein bisschen angeteasert. Heidenheim hatte sein großes Spiel gegen die Leverkusener. Das war ja eigentlich eine absolute Vollkatastrophe. So kann man es ja gar nicht anders sagen. Auswärts in Leverkusen. 6-0, richtig schön auf den Arsch gekriegt. Das ist, wie hat man das, glaube ich, mal genannt, eine Zerfickung.
Das ist eine Zerfickung gewesen, ja.
Das ist eine Zerfickung gewesen. Ja, das spiegelt ja so ein bisschen den Trend wieder, ne? Also ich meine, Heidenheim, wir haben es ja so oft gesagt, hat so mit den schwächsten Kader, hat sich auch in der Sommerpause nicht wirklich verstärkt. Und da ist Leverkusen nicht nur eine Nummer zu groß, sondern gleich 3 Nummern zu groß. Und es sieht ja auch einfach nicht mehr gut aus für Heidenheim, ne? Man ist jetzt immer noch oder bleiben da letzter Tabellenplatz. 5 Punkte, Differenz schon von minus 15. 6-0 hat halt auch richtig wehgetan in allen Belangen. Und das sieht halt immer mehr aus, dass das Richtung zweite Liga geht. Die Frage ist nur, geht man mit dem Trainer in die zweite Liga oder wird man vorher nochmal probieren, einen neuen Impuls zu setzen? Das ist so, ich glaube, die spannendste Frage. Was denkst du?
Du kennst ja, ich habe doch einen Hot-Take daraus gemacht, oder?
Stimmt. Ey, Digga, du hast so viele Hot-Takes gemacht, ich habe die alle gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber
Ich habe gesagt, Frank Schmidt wird von sich aus den Hut nehmen.
Stimmt, ich habe es gerade vor mir, schwarz auf weiß, Frank Schmidt tritt zurück.
Ja, das ist meine, also gefeuert wird er nicht, da bin ich mir noch nach wie vor sicher. Hier Holger Sandwald, der Sportchef, der wird den nicht feuern, weil er einfach zu eine große Legende ist, um ihm das anzutun zu können.
Dieses Bild kaputt zu machen, das macht er nicht, das stimmt.
Genau, gleichzeitig glaube ich, dass in Heidenheim so viel sportliche Expertise auch vorhanden ist, dass sie sehr gut einschätzen können, mit was für einem Kader sie da zusammengestellt haben und was sie zu leisten in der Lage ist. Wenn man sich nur überlegt, ein Schöppner, der da letztes Jahr noch mehr oder weniger sporadisch zum Einsatz kam, der spielt da Zehner im Moment, weißt du, weil sie halt keinen Paul Wanner mehr haben. oder keinen Dingchi oder Beste mehr haben. So, da spielt ein Schöppner auf der 10. Das ist einfach vom Niveau, das reicht nicht. Und das wird die sportliche Leitung dort auch wissen, unabhängig von Frank Schmidt. Dementsprechend darf der wahrscheinlich auch einfach absteigen. Die Frage ist, und das glaube ich eben nicht, dass er jetzt nach 17 Jahren oder fast 18 Jahren nochmal die Energie hat, aus der zweiten Liga ein neues Team aufzubauen. Weil im Grunde genommen das, was du erreicht hast mit Heidenheim, du hast Conference League gespielt, du bist Achter geworden, du hast im zweiten Jahr die Klasse gehalten. Du kannst mit dem Verein in meinen Augen in Deutschland nicht mehr erreichen. Und wenn du es schaffst, Heidenheim langfristig in der zweiten Liga zu halten und zu einer Mannschaft zu machen, die vielleicht ab und zu mal aufsteigt,
Und dann
wieder abzusteigen sozusagen, ne? Also so ein VfL Bochum aus Heidenheim zu machen, dann wäre das, glaube ich, das mit absolut das Maximum, das höchste der Gefühle. Und ich weiß nicht, ob man daraus aber dann die Motivation ziehen kann, weil Frank Schmidt war es bis zu diesem Jahr immer nur gewohnt, quasi Erfolge zu feiern, ein Erfolg nach dem anderen. Das wird jetzt das allererste Mal, dass sie wahrscheinlich oder ziemlich sicher absteigen. Das ist das allererste Mal, dass es in dem Sinne einen Misserfolg gibt, obwohl ich finde, dass selbst Misserfolg, das Wort, selbst bei einem Abstieg ist zu groß
viel
ist.
Viel zu hart für das, was da geleistet wurde, das stimmt.
Das ist immer noch überragend, dass sie 3 Jahre Erstligafußball. Und ich glaube deswegen, dass Frank Schmidt früher oder später in diesem Jahr sagen wird, pass auf, es reicht. Vielleicht irre ich mich auch, aber dann ist er nach der Saison weg.
Ja, das kann auch sein. Ja.
Und gleichzeitig noch ein Wort zu Leverkusen zu verlieren. Die haben jetzt mittlerweile bis auf das Bayern-Spiel 5 der letzten 6 Spiele gewonnen. In der Champions League haben sie glücklich gegen Benfica gewonnen, haben aber den Sieg geholt. Wichtige 3 Punkte für die Champions League, um da eventuell sich in die Zwischenrunde noch zu retten. Haben jetzt 20 Punkte in der Liga, sind damit jetzt auf Platz 5. In Schlagdistanz 2 Punkte nur hinter Leipzig. Bayern ist natürlich weg, das ist klar, aber darüber brauchen wir auch nicht mehr reden dieses Jahr. Also sind in Schlagdistanz absolut zur Champions League. Und was mich persönlich freut und sehr erfreut ist, im Spiel gegen Benfica in der Champions League wurde der gute Ibo Maser zum Man of the Match gewählt und hat jetzt einen Doppelpack gemacht gegen Heidenheim und wurde auch in der Bundesliga 2 Spiele in Folge wieder zum Man of the Match gewählt. Also der scheint da richtig angekommen zu sein. Ist ja ein Berliner Junge. Wir haben ihm alle noch tief ins Herz geschlossen und verfolge seine Laufbahn nach wie vor und gucke mir eigentlich Leverkusen-Spiele vor allem aus Interesse an. Was macht Ibo Maser? Und das freut mich einfach, dass der Junge da so langsam wirklich seinen Durchbruch schafft und ich bin sehr gespannt, wo es für den hingehen kann.
Ja, wahrscheinlich wird das so ein Typ werden, der mal für ganz viel Geld Richtung England irgendwann mal gehen wird, wenn er weiter so macht, ne? Also ich meine, Leverkusen ist ja das perfekte Sprungbrett genau für solche Spieler. Ja,
mal abwarten, aber ich sag mal...
Ja, ich sage ja nicht, dass das nächste Saison passiert, also, aber...
Dann müssen wir die Butter bei die Fische, das ist kein Florian Wirtz, ne? Das ist
Nee, ich habe ja auch nicht gesagt, dass er gleich ein Rekordtransfer wird, aber Talent hat er, das ist unausgesprochen und wenn die Entwicklung natürlich stetig weitergeht, kann es ja auch mal sein, dass er in 3, 4... Ja, ich weiß gar nicht, wie alt ist Maser jetzt? 19, naja, 3, 4 Jahre ist er immer noch jung. Eine stabile internationale Nummer ist.
So, ja, du, Punkt. Ich wünsche mir das. Von mir aus kann er Ballon d'Or gewinnen. Also klar, aber ich finde das schön, dass jetzt so ein Transfer, 12 Mille hat er uns gebracht, das war letztes Jahr immens viel Geld und einfach existenzsichernd auch für Hertha ein Stück weit, dass so einer jetzt auch bei Leverkusen wirklich eine gute Rolle spielt und vielleicht sogar einer der Leistungsträger werden kann, vielleicht noch nicht dieses Jahr, nächstes Jahr. Und deswegen freue ich mich einfach für den Jungen. Das wollte ich nur nochmal erwähnen, weil es ja auch dann für mich zumindest was Besonderes ist.
Ist ja richtig. Absolut. So, wollen wir zum... Du kannst ja aussuchen, mein Bester. Zum Union-Spiel oder zum Bremen-Spiel? Wo möchtest du hin? Willst du zum eigentlichen mehr oder weniger Top-Spiel in Anführungsstrichen gehen? Oder willst du dann
erstmal... Ja, ich würde sagen, wir machen Union-Bayern weiter. Weil da haben wir halt auch in abgewandelter Form eine VAR-Geschichte und gleichzeitig haben wir natürlich den allerersten Punktverlust für die Münchner am 10. Spieltag in dieser Saison überhaupt. In kein einziges Pflichtspiel haben sie ja bis jetzt überhaupt einen Punkt verloren oder nicht gewonnen. Und dann ist es ausgerechnet Union Berlin, nachdem Bayern München unter der Woche ein irre gutes Spiel in der Champions League gegen Paris liefert. Vielleicht, ja,
Das war das beste Spiel, glaube ich, des Jahres, so die erste Halbzeit zumindest, ne, in Paris.
Das war Weltklasse. Das war wahrscheinlich das Beste, was in diesem Jahr überhaupt eine Mannschaft in Europa gespielt hat. Und dann noch in der Unterzahl den Sieg nach Hause gebracht, eine ganze Halbzeit lang. Das war schon bockstark. Und dann muss man natürlich ehrlicherweise sagen, ist es die gleiche Top-Elf, die da aufs Feld gestellt wird, mit dem Unterschied, dass Goretzka für Pavlovic, aber das ist wahrscheinlich jetzt nicht die Riesenschwächung, ansonsten die gleiche Top-Elf und Union macht's richtig gut, macht's richtig eklig, geht zweimal in Führung und das hätte ich nicht gedacht und muss sagen, Chapeau. Also
mit das war so das beste Spiel, ne, von Union bis jetzt.
Also, ja, mit richtig viel Kampf, ne? Und dann ist es ausgerechnet Union, die es dann halt schaffen, mit ihren Union-Tugenden dagegen zu halten, die es richtig eklig machen, richtig, richtig eklig. Und zweimal Döki wieder, kann man auch nochmal drüber reden. Der hat jetzt einfach 6 Saisontore nach 12 Spieltagen als Innenverteidiger. Das ist einfach Wahnsinn.
Den kannst du als Stürmer transferieren. Also wirklich, da gibt es Mannschaften, die hätten gern Stürmer, die so knipsen, wie Döki jetzt als Innenverteidiger knipst. Und vor allem, ich dachte immer, ich habe ja Ticker gelesen, ich dachte, das war einfach hier so Eckball, Standard, Kopfball, so was ja so sein Steckenpferd ist. Aber das war ja alles mit dem Fuß und gar nicht mal schlecht. Er war ziemlich wach gewesen. Ist ja Wahnsinn. Aber du hast es gesagt, die Unioner Tugend. Und ich glaube, genau das ist dieses Spiel, was Union mag. Absoluter Underdog. Du hast eigentlich auf dem Papier keine Chance. Somit hast du nichts. Du musst das Spiel nicht machen. Du kannst eklig sein, sehr physisch spielen. Und dann ist es genau der Moment, wo du überraschen kannst. Und das hat Union. Dass sie zweimal in Führung gehen, finde ich schon Wahnsinn.
Einmal Torwartfehler, ne?
Einmal Torwartfehler, ja. Also Manuel ist am Ende auch nur ein Mensch. Auch er macht mal Fehler. Er ist halt nicht Gott oder eine Maschine. Er hat ja selber gesagt, das war eine falsche Entscheidung, wie er da den Ball nehmen wollte. Passiert. So, das ist natürlich glückliche Fügung dann für Union. Über den VAR müssten wir auch mal reden. Da war ja dann diese Abseitsentscheidung, wo da irgendwie 5 mm am Abseits waren. Und
Hansa, ja, 0,5 mm, sagte Baumgart.
Ja, also das ist halt. Also, was ich halt so. Ist ja so diese halbautomatische Abseitserkennung, womit ich mich immer so ein bisschen schwer tue. So, es gibt Spiele, da muss man, um eine kalibrierte Linie zu ziehen, eine Viertelstunde warten. Da wirst du nicht, ob der gerade kacken ist oder gerade arbeitet. Und da können sie dir auf 0,5 mm genau sagen oder auf 5 mm genau sagen, ob der im Abseits stand oder nicht. Und was ich mich halt schon immer mal gefragt habe, wie können die eigentlich sehen, wann zuletzt der Ball den Fuß des Spielenden verlässt, wo der letzte Kontakt ist zu der Fußstellung des Abseitsstehenden. Also das möchte ich gerne mal einfach mal wissenschaftlich erklärt bekommen.
Weil ich glaube, dass es im Ball einen Erschütterungssensor gibt, einen Vibrationssensor, der das misst.
Digga, ich habe auch eine Erschütterung jedes Mal bei diesen Entscheidungen. Aber
also ich glaube tatsächlich, dass da so ein Ding drin ist, weil anders geht's ja gar nicht. Ich meine, wenn du von 0,5 Millimetern redest, also von 5 Zehntel Millimeter, dann ist natürlich eine Hundertstelsekunde entscheidend, wo du stoppst. Und ich habe mal gehört, aber das kann ich gar nicht verifizieren jetzt. Das ist jetzt ein bisschen ohne Gewähr, aber ich habe mal gehört,
dass es so eine Art... Da kommt wieder TikTok-News hier.
Das kann sein, dass das alternative Fakten sind. Aber ich bin der Meinung, dass es sowas gibt, so einen Sensor, der jetzt quasi misst, wann der Ball, also wann der Fuß gegen den Ball tritt und damit dann quasi diesen Zeitpunkt bestimmt, wann Abseits ist. Das Ding ist, ich bin dort, also ich sehe die Sache dort ein bisschen anders, aber das weißt du auch, als in Sachen Tatsachenentscheidung VAR. Ja. Weil ich finde die Technik insgesamt, glaube ich, ganz gut, dass wir die haben. Also die würde ich jetzt nicht generell in Frage stellen. Natürlich hat auch solche Technik eine Toleranz, wie alles. Und dementsprechend, irgendwo gibt es eine Ungenauigkeit. Ne? Es gibt ja nichts, was 100% genau ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass es in dem Fall vielleicht sogar eine Fehlentscheidung ist von dieser Halbautomatik. Aber da hat Kimmich einen ganz guten Satz gesagt nach dem Spiel im Interview. So, ab wie viel Millimetern vertraust du dem nicht mehr? Also ab wie viel Millimetern sagst du im Zweifel für den Stürmer? Sagst du es bei 1 Millimeter und wenn es dann 1,1 sind, dann nicht mehr, weißt du? Also die, auch wenn du eine Toleranz ziehst, dann, ja, hat, dann hat's.
Du musst ja immer diskutieren irgendwo.
Dann verschiebst du ja die Diskussion nur zur Grenze der Toleranz, weißt du? Ja. Also wenn wir sagen, ja, es gibt eine Toleranz von 5 Millimetern, dann hast du irgendwann den Fall, dann bist du bei 5,1 Millimetern, dann machst du dir die Diskussion wieder auf, weil die Toleranzgrenze ja genauso schwammig ist. So. Und das ist halt das Problem. Das heißt, du musst im Grunde genommen die Entscheidung so nehmen, wie sie ist. Diese Halbautomatik trifft immer eine Entscheidung. Das ist schwarz oder weiß. Und auch wenn das super unglücklich ist, bin ich trotzdem der Meinung, dass das, weil es eben schwarz oder weiß ist, genauso wie dieses, wie die Torlinientechnik oder dieser Chip im Ball, der erkennt, ob er voll im Umfang über der Linie ist oder nicht, dass das schon eine Verbesserung ist, weil das einfache oder klare Entscheidungen trifft.
Ja, wie gesagt, ne, also.
Aber super unglücklich.
Super unglücklich. Ich sehe auch ganz klar deine Haltung dazu, verstehe ich auch. Und ich würde dir neutral betrachtet recht geben. Aber ich glaube irgendwie, ich komme immer mehr dazu, dass ich denke, diese Emotion für eine Fehlentscheidung ist mir irgendwie lieber als diese Diskussion, ob die Technik richtig gut war oder nicht. Aber vielleicht fehlt mir auch einfach, und das habe ich, glaube ich, im letzten Mal schon gesagt, ein bisschen Transparenz mehr von den Schiedsrichtern. Vielleicht auch einfach, dass man ein bisschen offener umgeht. Vielleicht auch einfach mal, dass sich vielleicht ein Schiedsrichter mehr irgendwie mal vors Mikrofon stellt und wenn er mal wirklich einen Scheißtag hat, auch mal
dazu steht. Was willst du dich denn da vorstellen jetzt in dem Fall? Da sagst du ja, die Abseitsentscheidung hat entschieden, dass Abseits ist. Was soll er sich denn da vorstellen?
Ja, gut,
weißt bei Abseitsentscheidung ist doch was ganz anderes. Ja, das ist aber doch mein Punkt, Dosso. Das ist doch mein Punkt. Der Punkt ist doch, dass ich sage, in Torlinientechnik und halbautomatische Absitzerkennung ist schwarz oder weiß. Es ist ein 0 oder eine 1. Es gibt nichts dazwischen. Da gibt es auch keine Eingriffsschwelle oder nicht. Rest. Da gibt es auch keine Eingriffsschwelle. Die Ablehnung ist doch nur in dem Moment, auch ich lehne das hier ab, wo ich eine 70-30-Entscheidung bewerten muss. Oder eine 80-20 oder eine 50-50, wie auch immer. Weißt du, da kommt doch die Ablehnung her, dass ich sage, da nehme ich die Entscheidungsgewalt beim Schiri raus und da mache ich das Spiel wieder da nehme ich die Emotionen raus und da wird es im Zweifel vielleicht auch nicht besser. Aber in dem Moment, wo ich 0 oder 1 entscheiden kann, finde ich es okay. Und auch wenn es dann mal 3 Minuten dauert, bis diese scheiß Automatik irgendwie kapiert, was Sache ist. Das dauert ja auch manchmal einfach viel zu lange. Das müsste eigentlich immer innerhalb von einer halben Minute funktionieren und dann ja oder nein. So. Aber das dauert tatsächlich zu lange und da weiß ich auch nicht immer, woran es liegt, ob dann die Kameras nicht richtig sind oder so. Und dann habe ich auch schon mal gehört, manchmal findet die Halbautomatik auch die Linie nicht und so, dann verkackt sie wieder. Und auf dem anderen Spiel geht es dann aber bei 0,5 Millimetern. Ja, auch das ist nicht richtig und nicht gut und so. Und da kann man sicherlich noch verbessern. Aber da, wo 0 und 1 ist, finde ich, da kannst du nicht diskutieren und da brauchst du den Schiedsrichter am Ende auch nicht fragen. Wenn der sagt, meine Uhr hat vibriert, weil der Ball im Tor ist, dann brauchst du nicht fragen, warum er gepfiffen hat.
Ja, da gebe ich dir ja recht, aber die allgemeine Ablehnung, und das ist es ja, kommt es ja durch die anderen Entscheidungen, und ich glaube einfach, dass du diese Diskussion bei solchen Sachen wie 0 und 1 auch entgegenwirken würdest, wenn du allgemein mit dem Werkzeug VR und dem Werkzeug Schiedsrichter anders umgehen würde. Aber das ist auch so, darüber kannst du eine eigene Podcast-Serie machen, die können wir dann irgendwie als Gegenbezahlung nochmal anbieten. Da wäre jetzt so mein Geschäftssinn, den ich da jetzt hätte.
Kann uns Lutz Michael Fröhlich mal ein paar Euros überweisen und sagen wir, wie gut der VR ist.
Ja, genau, mal ein bisschen Werbung für den. Ey, ich hab jahrelang darauf hingefiebert, dass irgendwann mal sowas kommt. Ja, am Ende 2-2, ärgerlich aus Unioner Sicht. Kane macht in der 93. Minute noch den Ausgleichstreffer in alter Kane-Manier. Muss man ja schon fast sagen, so bei dem Spielverlauf her, das ist zu wenig für Union. So doof, wie es klingt. Da hätte man sogar mit 3 Punkten fast zu Hause siegen können. Nichtsdestotrotz eine überragende Leistung für Bayern. Ja gut, man hat jetzt ein Unentschieden. Die ganzen direkten Konkurrenten haben auch alle gestruggelt. Hamburg hat ein Unentschieden gegen Dortmund geholt. Und
ja gut, gibt jetzt noch keinen Anlass, hier die Liga wieder spannend zu reden. Ne?
Also. Genau, richtig. Das wollte ich nämlich damit sagen. Und ich glaube halt auch im Unentschieden, also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass die Bayern 34 Siege durchziehen, auch wenn sie vielleicht aktuell so den Anschein machen. Solche Tage hast du nochmal. Und dieses Paris-Spiel, wie du ja auch schon sagst, das war ja auch ein riesiger Kraftakt. Und wenn du dann 4 Tage später oder 5 Tage später wieder im Stadion stehst, dann hast du halt in den Knochen. Und da fehlen dir dann vielleicht auch die 5%. Und die hatten dafür Unioner mehr und haben sich
ein schönes 2-2 erkämpft. am Ende gehen beide, glaube ich, relativ glücklich raus, weil Union holt sich den Punkt gegen München, auch wenn das kurz vor Schluss nicht zum Sieg gereicht hat. Das war ja nicht unverdient, der Ausgleich, muss man ja mal fairerweise auch sagen. Von daher, ich glaube, die sind froh über den Punkt und die Bayern-Fans oder die Bayern an sich werden jetzt auch nicht super unglücklich sein, dass sie da kurz vor Schluss noch wenigstens einen Ausgleich holen. Und am Ende sind da alle fröhlich. Ich will noch eine Sache sagen und ich finde, darüber kann man auch noch mal ganz kurz reden. Zumindest will ich es würdigen. Ich finde dieses Diaz-Tor unfassbar krass.
Ey, geisteskrank.
Für mich ist das das Tor des Monats. Also was der da macht, diesen Doppelpass erlaufen, kurz vor der Linie, dann grätscht er den, tippt den nochmal an der Grundlinie, vorbei an Haberer und dann schießt er den quasi Renault über die Stirn. Ja, also irre.
Ja, das war irgendwie 88 Grad Winkel und der knallt da noch unter die Latte rein. Das ist geisteskrank. Allein der Einsatz schon, ne? Also das ist ja, eigentlich ist es ja ein verkackter Doppelpass. Der Ball, der...
Wie kommst du auf 88 Grad Winkel?
Naja, du hast
ganz kurz, da muss ich noch drüber nachdenken.
Warte mal, ist nicht ganz richtig.
2 Grad.
2 Grad Winkel, ja, naja, 90 minus und so weiter, verstehst du? 2 Grad Winkel natürlich. Ich finde halt auch diesen Einsatz, den er da noch gebracht hat, obwohl dieser Doppelpass eigentlich schon völlig Murks war. Und ich glaube, in 9 von 10 Fällen geht dieses Ding auch ins Aus. Und dann läufst du gar nicht mehr hinterher, weil du denkst, was für ein Dreck. Lohnt sich nicht mehr. Und der rennt hinterher, grätscht das Ding ab, hält es im Spiel und haut dir dann das Ding noch unter die Latte. Das ist geisteskrank. Und da gebe ich dir absolut recht, das ist definitiv das Tor des Monats.
Ja, weil es auch mal was anderes ist, als irgendwie Volley aus 20 Metern in den Winkel oder so. Genau. Weißt du, sowas sieht man einfach so selten. Ja, und ich finde, das sollte gewürdigt werden, weil das ist in der Summe mit, ich erkämpfe den Ball, ich lege ihn am Gegenspieler vorbei und ich schieße aus quasi unmöglichen Winkel unter die Stange, ist das in Summe eines der krassesten Tore, die ich lange gesehen habe.
Absolut. Und was ich halt auch lustig finde, und da gingen ja so ein bisschen die Memes so durchs Internet, ne? Jetzt machen sich ja gerade ganz, ganz viele lustig. Diaz, was ja irgendwie angeblich der Müll von Liverpool war und Wirtz hat man nicht bekommen. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen den Leistungsverlauf ansieht, das ist ja genau andersrum eigentlich. Es ist schon ganz lustig. So der Fußball und die Geschichten, die sind schon manchmal verrückt. Und dieses Spiel und dieses Tor vor allem. Das
kannst du vorm Spiel nicht wissen, ne?
Nee, das kannst
du nicht. Hat Wirtz noch nicht für Liverpool gemacht, so ein Ding.
Nee, hat er überhaupt schon mal einen gemacht in der Premier League?
Nee, nicht mal eine Vorlage.
Aber
hat jetzt in der Champions League eine gemacht.
Ah, okay. Ich habe irgendwie mal, jetzt müssen wir mal ganz kurz abtauchen in die Premier League, Dierchen. Du bist ja so ein Gucker regelmäßiger. Ey, es gibt ja so ein paar viele Videos gerade im Internet. Nee, jetzt kommen wir wieder zu alternativen Fakten. Dass der Wirtz wohl auch im Spiel oft irgendwie ignoriert wird von seinen Mitspielern. Oder ist das einfach nur ein ungünstig zusammengeschnittener Scheiß, den da manche Wirtz-Fans ins Internet ballern? Stimmt das?
Naja, also die Wahrheit liegt da in der Mitte. Also er wird natürlich nicht so gesucht wie bei Leverkusen.
Ja.
Weil er natürlich auf dem, also bei Leverkusen hast du geguckt, okay, ich habe den Ball in der gegnerischen Hälfte, wo ist Wirtz und mach was. Und dann hat er natürlich auch geliefert, weil jeder Ball zu ihm kam. Bei Liverpool hast du halt einen Salah, da hast du einen Szoboszlai, einen McAllister, einen Gravenberch oder so. Da kriegt er natürlich, da wird er nicht bei jedem Angriff einfach auch gesucht oder wird nicht bei jedem Angriff mit eingebunden. Ich habe eine lustige Statistik gerade heute gelesen. Wenn du den Wert Expected Assists nimmst, da gibt es ja nicht nur Expected Goals, sondern auch Expected Assists, dann hat der einen Wert von, ich weiß nicht, über 3, knapp 4 und ist damit theoretisch 16 Bester der Premier League. Also das ist jetzt nicht der absolute Top-Wert so, aber 16 Bester der Premier League ist jetzt auch bei, keine Ahnung, 300 Spielern gar nicht so schlecht.
Ja.
Und dementsprechend, wenn also andersrum die Stürmer die Bälle versenkt hätten, die er vorgelegt hätte oder hat, oder die Bälle auch die aufgelegt hat, Dann hätte der mindestens jetzt 3 oder 4 Assists gemacht und dann würde man den auch, der würde er auch nicht so hart in der Kritik stehen.
Okay.
Sagen wir es mal so.
Ist interessant, alles klar. Ja. Schöner Drift. Gehen wir mal von der Premier League in ähnlich guten Fußball. Bremen-Wolfsburg haben wir noch auf dem Zettel. Ne? Da gab es ja jetzt die Trainerentlassung bei Wolfsburg. Über die Mannschaft redet man ja irgendwie auch gefühlt nie, also auch einfach irgendwie in der Bedeutungslosigkeit jedes Mal und jedes Jahr verschwindet. Für mich super interessant. Ich habe das erste Mal Hoffnung, dass man eventuell diese Mannschaft los wird. 8 Punkte jetzt nach 10 Spielen, Platz 14. Ein 2-1 gegen Bremen verloren in Bremen. Und obwohl man eigentlich in der 28. Minute geführt hat, also den Führungstreffer gemacht hat, reicht es am Ende nicht. Man hat nicht nur leere Ränge, man hat auch ein leeres Punktekonto langsam. Und ja, das ist halt, da fragt man sich halt, also Wolfsburg ist ja so ein bisschen das Aushängeschild von VW. Und da fragt man sich halt so, was ist der Plan da in diesem Verein und diesem Club? Das ist ja angeblich eine Mannschaft, die um Europa spielen soll, aber aktuell spielt man nur hart gegen den Abstieg. Irgendwie scheint da der Wurm drin zu sein. Das komplette Mannschaftsgefüge scheint nicht zu stimmen. Über manche Transfers müsste man vielleicht auch diskutieren, würde ich aber jetzt gar nicht so in der Tiefe machen wollen. Ja.
Also sie haben in der Liga 2 Spiele gewonnen. Das war das allererste Spiel am ersten Spieltag gegen Heidenheim, wo man, wie wir schon gesagt haben, auch einfach mal mittlerweile gewinnen muss. Der zweite Sieg war war auswärts beim HSV. Da hatten sie einen XG-Wert von 0,37. Der HSV hatte einen XG-Wert von 2,7. 27-6 Torschüsse für den HSV. Das Spiel hat Wolfsburg gewonnen. Also da wissen sie bis heute nicht, wie sie das gemacht haben.
Ja, Mann.
Und seitdem gab es 3 Niederlagen, unter anderem das DFB-Pokal aus in der 2. Runde zu Hause gegen Kiel. Jetzt verlierst du gegen Hoffenheim, gegen Bremen, hast davor aber auch 5 Niederlagen am Stück gehabt in der Liga, beziehungsweise einmal ausgeklammert war ein Testspiel gegen Hertha, die auch das Wasser auch verloren hast. Gab noch unter anderem ein 3-3 gegen Köln zu Hause und ein 1-1 zu Hause gegen Mainz. Mainz ist Vorletzter mit 5 Punkten. Auch da konntest du nicht gewinnen. Und das ist eine Bilanz für eine Mannschaft, die eigentlich jedes Jahr immer so ein bisschen denkt, wenn es gut läuft, geht es nach Europa und auch einen nicht so schlechten Kader haben. Also wenn man nur an Amura denkt, selbst ein Christian Eriksen ist da, wahrscheinlich der Name größer ist als die Leistung, aber den hat man. Man hat einen Zwanenberg, der nicht schlecht ist. Man hat einen Maximilian Arnold. Also die Mannschaft an sich ist sicherlich nicht so verkehrt und könnte sicherlich auch einen einstelligen Tabellenplatz in der Liga holen, wenn sie da einigermaßen zusammenfinden. Aber das mit Simonis hat überhaupt nicht geklappt, also so gar nicht. Und ist im Moment völlig zu Recht da unten im Abstiegskampf drin. Und ich bin gespannt, wer jetzt kommt. Und ich bin auch gespannt, ob man die Wölfe da rausführt. Jetzt ist erstmal Interimstrainer Daniel Bauer. Sagt mir nichts, ist aber schon länger im Verein. Ist seit, jetzt muss ich kurz gucken.
Aus der 2. Reihe einer, ja?
Ja, ja, ist Interimstrainer, war vorher bei der A-Jugend. Bei der A-Jugend seit 22. Also ist jetzt hochgezogen worden. Mal gucken, ob der jetzt eine faire Chance bekommt oder ob man eigentlich insgeheim schon einen neuen sucht oder ob man ihm eventuell die Chance geben würde, wenn die Ergebnisse jetzt passen. Wie gesagt, sagt mir nichts der Mann. Aber die stecken ganz tief in der Krise, auch ein bisschen wie bei Gladbach, würde ich sagen. Die Mannschaft ist eigentlich zu gut, um abzusteigen. Sollten die sich da ein bisschen fangen, wird es auch wieder schneller aufwärts gehen und sind eigentlich, wie gesagt, haben absolut den Kader dazu, einfach auch mehr Punkte zu holen. Aber auch da kann es ja mal ein Wunder geben und das klappt nicht. Und mich würde es natürlich absolut freuen, wenn wir Wolfsburg aus der Liga verabschieden würden am Ende des Jahres.
Ja, bin ich absolut bei dir. Bin ich absolut bei dir.
Vielleicht mal wieder eine historische Chance, sowas loszuwerden.
Genau, weil oft kriegst du diese Chance nicht. Die musst du dann einfach mal mitnehmen.
Und ich frage mich dann auch, wie sehr so ein Sponsoring von VW noch lohnt. Ne? Also ich meine, die Automobilkrise ist in Deutschland bekannterweise ja sowieso in der Krise. Das geht auch nicht bei VW vorbei. Und wenn man da vielleicht mal ein paar Millionen sparen kann im Jahr, bevor man Leute entlässt, hört man vielleicht mal auf mit bei Wolfsburg das Engagement. Und gerade in der zweiten Liga ist der VfL Wolfsburg sicherlich noch weniger im Fokus. Und da ist dieses Sponsoring, läuft da ja noch mehr ins Leere, weil man ja am Ende auch eine Marke supporten will. Das nicht nur aus reiner Fußballliebe macht. Und von daher, vielleicht kann man ja wirklich, wenn man das mal schafft, so einen Abstieg durchzubringen, dann auch bei VW mal ein Umdenken und nach dem Motto, wir sponsern das jetzt nicht mehr und dann wird es mit Wolfsburg schneller nach unten gehen, als du Tschüss sagen kannst.
Ja, das stimmt. Aber da muss man sich überlegen, in welchem Stadion man spielt, weil das ist ja dann völlig overengineert, dann in dieser Arena zu spielen. Das ist ja jetzt schon. Da kannst du ja auf Trainingsbett dann.
Die Frauen spielen. Können da spielen, die sind ja ganz stark. Die spielen ja schon.
Ja, genau. Da spielen dann die Frauen da drin und die Männer spielen dann irgendwie auf dem Trainingsplatz oder irgendwie sowas. Naja, ich würde sagen, gehen wir mal in die zweite, wenn wir schon gerade über die zweite reden.
Achso, ganz kurz noch Bremen. Eine Sache wollte ich noch zu Bremen sagen, weil wir gerade beim Spiel waren. Still und leise nach oben. Haben die letzten 5 Spiele nicht verloren, 2 Unentschieden, 3 Siege. Alles Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Gewonnen gegen Pauli, unentschieden gegen Heidenheim, gewonnen gegen Union, unentschieden gegen Mainz, gewonnen gegen Wolfsburg. Aber du holst eben da die Punkte, wo du sie holen musst. Nicht in Bayern-Manier, aber doch relativ konstant und bist jetzt auf Platz 8, hast 15 Punkte und scheinst echt eine ganz gute Saison zu spielen. Das wollte ich noch sagen.
Das stimmt. Ist auch so ein roter Faden von Bremen die letzten Jahre. Es ist die Frage halt, wann kommt die Delle und wie groß wird sie?
Die kommt. Die kommt meistens in der Rückrunde.
Genau. Bis dahin musst du halt wie so ein Eichhörnchen dir alles sammeln, damit du dann gewappnet bist und mit dem Abstieg nichts zu tun hast.
Ja, da hast du recht. Wir haben schon häufiger über Bremen geredet, dass es mal was werden kann. In der Rückrunde haben sie dann meistens Federn gelassen.
Ja.
Zweite Liga.
Da gab es ja auch ein paar nette Ansetzungen. Das Topspiel von Samstag heben wir uns für den Schluss auf. Aber ich würde sagen, reden wir erstmal über Hannover-Darmstadt. Ist ja auch ein absolutes Topspiel. Da hat der Vierte gegen den Fünften gespielt. Beziehungsweise vorher war es, Vierter
gegen Fünfter. Ja, also vorher war es 4 gegen 5 und jetzt danach war es 5 gegen 4 dann. Ja,
genau.
Weil Darmstadt an Hannover vorbei. Also ein irres Spiel. Das war Fußball. Zwei Traditionsclubs gegeneinander. Stadion durchaus gut gefüllt, aber das war Spektakel und das hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, es gab alleine 5 Aluminium-Tore. Hannover zwischenzeitlich wirklich feldüberlegen. Die hätten 5 Stück, die hätten 6. Also das Ding hätte ohne weiteres auch 6-5 für Hannover ausgehen können. Das war Spektakel rauf und runter. Eins der besten Spiele, die ich wirklich seit langem gesehen habe. Und ich habe es relativ gut in den Highlights gesehen.
12 waren Minuten. Die geilsten Highlights in meinen
das
letzten
waren,
12 Jahren.
Ja, das waren 12 Minuten Highlights. Ich habe mir noch mal ein bisschen Statistik und so angeguckt, weil da muss man sagen, schade, dass ich es nicht live sehen konnte. Aber alleine schon, also insgesamt gab es X-Goal-Werts von fast 4. Das wird dem Spiel aber eigentlich nicht gerecht. Also Torschüsse 20-16. Also 36 Torschüsse insgesamt ist schon brutal viel. Zwei Teams wirklich offenes Visier. Tatsächlich ein bisschen glücklich am Ende der Sieg. Ne? 90 plus 4 dann Akiyama. Ja. Korridor mit 2 Toren, einer Vorlage zum Spieler des Spiels gewählt worden. Aber insgesamt ein unfassbar geiles Spiel. Hannover verliert. Die haben, die sind so ein bisschen.
Die sind inkonstant.
Am Struggling, ne? Die sind inkonstant, ist eigentlich das perfekte Wort, ne? Das ist keine Krise. Und trotzdem holst du jetzt irgendwie nur einen Sieg aus den letzten 6 Spielen.
Ja. Oder sehr, sehr ausgeglichene Statistik, ne? 10 Spiele, 4 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen. Ja. Und das ist halt dann für die Ambitionen von Hannover zu wenig so. Und man hat die ja auch als Top-Favorit, und das haben wir ja auch d'accord und gelabelt. Aber irgendwie, wenn du so inkonstant spielst, und das soll jetzt nicht mal als große Kritik sein, aber irgendwo dann doch schon für dein Ziel, werden dir ja hinten raus die Punkte fehlen. Ne? Und Darmstadt ist ja direkter Konkurrent, da hättest du dich ein bisschen absetzen können, nur lässt du ihn vor dich rücken.
Ne, vor allem hast du jetzt schon 8 Punkte auf Paderborn, ne? Das darf man nicht vergessen. Ja. Die sind durchmarschiert, die ersten 4 Spieltage, und das trübt dann auch die Bilanz gewaltig. Wenn du überlegst, du hast nach den ersten 4 Spieltagen 4 Sieger, 12 Punkte, warst Erster, holst jetzt aber in den letzten 8 Spielen nur noch 2 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen. Ja. Hast da eher eine Bilanz eines Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Und hast jetzt 9 Punkte oder 8 Punkte schon hinter Paderborn. Oder anders gesagt, kommen wir gleich noch drauf, aber weil ich es halt so parat habe, du hast auch mal 10 Punkte vor Hertha gehabt und hast jetzt noch 1 Punkt Vorsprung.
Ja, und das zeigt ja irgendwo ein Stück weit, dass du auf diesem Weg dahin zum 12. Spieltag viele, viele Punkte hast liegen lassen. Ne? Ich sage euch, die Krise hat Energie Cottbus gebracht. Ich bleib dabei.
Hertha hat die Krise gebracht.
Nee. Ich glaube, im Kopf ging, wir haben den Samen gepflanzt, okay? Und ja, Hannover muss sich ein bisschen raffen, um es mal auf Deutsch zu sagen, sonst geht ja nach und nach die Chance des Aufstieges flöten, weil die anderen Mannschaften da oben, Darmstadt, Elversberg, Schalke, Paderborn, die marschieren gerade unermüdlich. Und dann von hinten drücken ja auch noch ein paar Mannschaften. Ist ja nicht so, dass es nur noch die fünf sind, sondern du hast einen Lautern, du hast einen Karlsruhe, du hast eine Hertha, die jetzt top in Form ist. Die kommen ja noch von hinten auch noch. Und am Ende, wenn du Pech hast und du weiter so inkonstant bleibst, dann beendest du diese Saison wie auf Platz 7 oder 6. So, das ist eigentlich nichts. Klingt erstmal ganz nett, aber nicht für Hannover. Hm. Und das ist so, dann ja, hast du nicht gewonnen mit.
Ja, bei Darmstadt habe ich echt schon gedacht, die brechen ein. Ne? Krefeld-like. Stark anfangen und noch stärker nachlassen. Nachdem sie gegen Kiel und Magdeburg noch unentschieden gespielt haben, dann gegen Schalke verloren, haben sie jetzt dann im Pokal ja gegen Schalke gewonnen, 4-0 sogar, also ein Ausrufezeichen gesetzt und seitdem ein Punkt gegen Bielefeld und jetzt eben der Sieg in Hannover. Sind also weiter oben dran, 22 Punkte, sind Vierter. Momentan ja, gibt es aber zwei Vereine, die natürlich alles in den Schatten stellen. Und da können wir nochmal ganz kurz drüber reden. Das ist einmal Paderborn, die jetzt auch wieder gegen Magdeburg gewinnen. Gut, gegen Magdeburg kann man dieser Tage auch mal gewinnen. Aber nichtsdestotrotz ist das, ich glaube, der 8. Bundesliga-Sieg in Folge. Das ist ein wahnsinniger Lauf. Und die Frage ist wirklich, wie lange halten sie das? 8 Siege in Folge ist geisteskrank. Und der andere ist eben Schalke 04 und die haben ja das Topspiel gegen Elversberg gehabt, also das tabellarische Topspiel sozusagen. Ja. Das tabellarische Topspiel gegen Elversberg gehabt, gewinnt das in Schalke-Manier, wenig Ballbesitz, super effizient, frühes Tor und dann zu den Kasten. Und die haben auch einen wahnsinnigen Lauf, also die sind auch gefühlt nicht zu schlagen. Ist jetzt blöd, das zu sagen, weil sie vorher zwei Niederlagen hatten gegen Karlsruhe in der Liga und Pokal, wie angesprochen, gegen Darmstadt. Aber insgesamt ist das halt irre stabil, was sie machen. Und scheint die auch überhaupt nicht zu jucken, wenn die mal ein Spiel verlieren und die ziehen ihren Schuh durch. Und ich bin echt gespannt, ob das mit Miron Muslic so durchgeht.
Und wir haben es ja auch gesagt, so, oder ich weiß gar nicht, ob wir es privat gesagt haben oder im Podcast, so dieses Pokalspiel, das ist ein nice to have, das ist nicht der Fokus von Schalke. Nach den ganzen Jahren zuvor ist einfach die Liga das wichtigste Brot und du willst hoch, weil du auch die Kohle brauchst und was die da machen, ist auch geisteskrank. Das ist, wie du schon sagst, Schalke-Manier. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss und wenn ein 1-0 reicht, reicht ein 1-0.
Beste Defensive der Liga.
Ja, und das ist halt, also wenn man sich überlegt, ne, wie man letztes Jahr über Schalke geredet hat und jetzt sagst du, die haben die beste Defensive der Liga. Das ist halt völlig andere Welt. Da kann man nur alle Hüte vor dem Trainer ziehen. Und ich muss sagen, Digga, ich sag's nicht oft, aber Chapeau an dich, dein Call mit dem Trainer. Muss ich ganz ehrlich sagen, Chapeau. Du redest viel Dreck, aber da hast du echt das Korn getroffen.
Ich habe gesagt, Muzic ist genau das, was Schalke braucht.
Ja, absolut. Und ich meine, ich freue mich darüber. Ich mag den Verein, ist ja jetzt auch nichts Unbekanntes. Ich freue mich darüber und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht und ob die das über die komplette Saison hinziehen. Weil wenn ja, dann ist das ja so mit Paderborn so die, also das ist ein Wahnsinnslauf, wirklich ein Wahnsinnslauf.
Also ich glaube, und das ist jetzt, ich will jetzt kein Hot Take wieder draus machen, weil ich brauche jetzt noch nicht jede Woche einen neuen aufmachen. Aber ich glaube, dass Paderborn tatsächlich Schalke 04 noch etwas voraus hat. Und das ist nicht nur, dass sie kämpfen können und kratzen können, auch defensiv, die haben ja auch erst 10 Gegentore, relativ stabil stehen, sondern die können halt auch mit dem Ball. Und bei Schalke 04 ist halt noch oft so, dass sie halt entweder über Standards, über Wille oder aber über Konter. Also die haben ja so gut wie keinen Ballbesitz. Wenn man jetzt das Spiel gegen Elversberg sich anguckt und da mal auf die Statistik schaut, dann hatten sie am Ende 31%, 31-69. Das sind Bayern-Verhältnisse. Ne? Also du hast gegen Bayern auch nicht viel weniger Ballbesitz. Hast aber dir die besseren Chancen herausgespielt. Hast auch nicht viel zugelassen gegen Elversberg. Also Elversberg hat jetzt nicht so die Idee. Die Frage ist nur jetzt im Laufe der Saison, wenn das jetzt bei allen Gegnern auch ankommt, hier Schalke Aufstiegsfavorit, dann werden viele sagen, ja, dann lassen wir die mal machen. Weißt du?
Ja, dann ändert sich die Rolle, ne?
Auf genau, Platz. Dann ändert du sich bist die Rolle. Favorit. Dann hast du gerade in der Rückrunde viele, die sagen, dann stellen wir uns mal rein und schauen mal. Und wenn wir den Punkt gegen Schalke mitnehmen, das ist auch gut. Die sind ja ganz oben dabei. Und dann frage ich mich, ob Muzic dann auch da eine, weil die sind ja auch nicht als Aufstiegsanwärter oder die haben ja nicht das Ziel Aufstieg preisgegeben, sondern die haben gesagt, wir wollen stabilisieren, wir wollen erstmal so schnell wie möglich nichts vom Abstieg wissen. Und das haben sie ja mehr oder weniger jetzt schon geschafft. Also ich glaube, das Thema ist natürlich durch mit 27 Punkten. Da reichen noch 3 Siege und dann hast du den Abstieg sicher. Aber das holst du im Zweifel sogar noch dieses Jahr. Aber die Frage ist, wenn sich das dreht. Also wenn es heißt, okay, Schalke ist Favorit, wir stellen uns rein. Es gibt viele, viele Gegner in der zweiten Liga, die werden das tun. Da bin ich mir ganz sicher. Und dann ist die Frage, wie gut können sie das aushebeln? Reichen dann Standards, reicht dann der Wille? Oder brauchst du dann vielleicht auch mehr spielerische und fußballerische Lösungen, um dann wirklich durchzugehen nach 34 Spieltagen, wirklich aufzusteigen? Und das sehe ich halt zum Beispiel bei Paderborn deutlich mehr noch als bei Schalke 04.
Ja, da gebe ich zu. Ja, alles gesagt, hast du recht, wird sich zeigen. Den Kurs, den man aber jetzt fährt, ist auf jeden Fall der richtige. Und
eine Sache natürlich noch zu Elversberg, will ich jetzt nicht zu früh callen, weil die sind immer noch Dritter, die haben immer noch eine unfassbare Saison. Aber wenn man jetzt mal raufschaut, die haben Niederlage gegen Arminia Bielefeld, dann Pokal aus, deutlich gegen Hertha, auch verdient unentschieden gegen Hannover und dann verloren jetzt gegen Elversberg sicherlich. Hertha, Hannover, Schalke sind jetzt auch keine Laufkundschaft, verlierst du aber allesamt und die haben jetzt gerade einen Negativlauf, die letzten 4 Spiele 3-mal verloren, 1 unentschieden. Ja. Kann sein, dass da jetzt doch so langsam, aber sicher auch mal sich so ein bisschen, ich sag mal, dass da klar wird, okay, die haben wirklich Substanz verloren im Sommer und das hat jetzt irgendwie gut geklappt noch eine ganze Weile, aber da ist jetzt so ein bisschen decoded vielleicht auch mal, die wurden so ein bisschen entschlüsselt, wie man gegen Elversberg spielt und dann siehst du, dass da doch hier und da mal ein bisschen Qualität fehlt im ganzen letzten Jahr. Ich glaube, dass sie das nicht halten werden, dass sie schon noch ein paar Plätze verlieren.
Ja, ja, da gebe ich dir recht. Das ist so ein bisschen eine Korrektur, so eine Leistungskorrektur, ne? Aber mal schauen. Ich glaube aber, man wird jetzt weiterhin Feder lassen und das wird sich da oben noch mal ein bisschen neu durchwürfeln. Und dann kommen wir, glaube ich, zu dem größten Favorit, der da oben mit reinstechen wird, den man schon lange abgeschrieben hatte Anfang der Saison und der ein oder andere auch schon ein paar Witze drüber gemacht hat.
Du nicht zuletzt?
Ich nicht zuletzt sogar, ja.
Aber schön, dass du jetzt so anteaserst, weil da scheinst du ja da auch was von zu halten.
Ich bin ja auch ein Stück weit manchmal belehrbar und ich gebe ja auch oft zu, dass ich mich auch einfach nur mal, damit es dir wehtut, drüber lustig mache, weil du auch völlig verblendet manchmal bist. Aber das absolute Topspiel, nicht nur am Tag, sondern auch auf dem Papier, Lautern gegen Hertha, da trifft Tradition auf Tradition. Samstag, Abend, geht schon nicht geiler auf dem Betze, muss man ja schon mal sagen. Ist ja auch jetzt noch die Pokalpartie, darüber haben wir schon gesprochen. Wollen wir jetzt
ja, aber jetzt aufmachen. Mal ganz kurz, geht nicht geiler auf dem Betze, bitte sag nochmal was zu dieser Choreo.
Ne, die war geisteskrank.
125 also Jahre, das ganze Stadion, ein riesen Banner, unfassbar krass. Herr Thaner auch 5000 da gewesen, hatten auch noch alles in Blau-Weiß. Das war Champions League.
Das hat Champions League Niveau gehabt, absolut. Aber Lautern ist ja bekannt für keine Choreos, ich sage nur das DFB-Pokalfinale.
Das war trotzdem besonders. 125 Jahre, das ganze Stadion absolut. Da voll und so, da kriegst du Gänsehaut. Das war unfassbar. Das war eine der geilsten, also das war die beste diese Saison mit Abstand. Ich habe keine geilere im Kopf, die nur annähernd daran kommt, die mir jetzt einfällt. Und einfach auch dann in dem Rahmen so, mein Verein ist dabei. Das ist Gänsehaut, das ist, da hast du Tränen in den Augen gefühlt so oder freust dich einfach wie so ein kleines Kind. Das macht richtig, richtig Spaß und alleine dafür ja, war dieser Rahmen-Topspiel aller Ehren wert schon.
Ja, das definitiv. War ein schönes Spiel, also wie du schon sagst, der Rahmen einfach geisteskrank und das Spiel aus härter Sicht natürlich auch maximal erfolgreich, wenn man auswärts auf dem Betze gewinnt, dann kann man echt mit einem Lächeln nach Hause fahren. Und man kann schon sagen, dass das so von Hertha auch so zum Teil schon die beste Leistung der Saison war. Ne? Also was man da so gerade in der ersten Halbzeit gesehen hat, fand ich schon Schmackofatz an der einen oder anderen Stelle. Muss man schon sagen.
Also wir reden, wenn wir über Herthas gute Leistung reden, reden wir über die ersten 60 Minuten. Und in einem anderen Podcast hat der Kollege Thomas Wagner gesagt,
ja,
das waren die besten 60 Minuten, die er in dieser Saison von einem Zweitligisten gesehen hat.
Oh, okay. Das ist dann natürlich nochmal eine Nummer drauf.
Das ist auch eine These, die finde ich ein bisschen steil, um ehrlich zu sein. Aber Thomas Wagner ist ja nun ein erfahrener Kollege.
Kollege, für ja, genau.
Ja, was heißt Kollege?
Ja, aber man schreibt sich bei WhatsApp mal dies, ja, das, anderes. Nee,
man tauscht sich halt aus.
Ja, ist ja richtig.
Oder unter Podcast dann halt. Ne? Ist ja eine kleine Bubble.
Genau, gibt es ja nur eine Handvoll. Ja, da ist jeder per Du.
Da läuft man sich halt über den Flur. Ne,
ja, absolut, absolut.
Nein, aber Thomas Wagner von Sky oder auch mal Magenta Sport, der hat ja auch einen Podcast und der hat gesagt, um den nochmal zu zitieren, das waren die besten 60 Minuten, die er in dieser Zweitligasaison von einem Verein gesehen hat. Wie gesagt, das finde ich ein bisschen steil, aber ich würde ihm zumindest so weit entfernt beipflichten, dass es ein extrem guter Auftritt war, in dem man sehr wenig zugelassen hat, in dem man sich eigentlich belohnen muss und man muss dann auch 2-0 in Führung gehen. Man macht halt den Deckel nicht zu oder den Sack nicht zu, den Deckel drauf. Und dann hinten raus ist noch mal ein bisschen, da geht ja noch mal ein bisschen der Stift. Aber vorher ist es halt bockstark und Schuler macht ein tolles Tor, Matchwinner in seiner alten Heimat, Stürmer trifft, hat mittlerweile auch 3 Saisontore, was jetzt keine unfassbare Quote ist, aber es ist immerhin, er trifft relativ regelmäßig, mit Jobsharing, mit Gröning klappt soweit. Die Tore verteilen sich mittlerweile auf viele, aber du brauchst eben auch nicht viele Tore, wenn du keine Gegentore mehr bekommst. Hertha hat jetzt in 12 Ligaspielen 7x0 gespielt. Das ist der Topwert der Liga. Das ist auch der Topwert aller 3 Profiligen in Deutschland. Keine Mannschaft hat häufiger zu 0 gespielt als Hertha. Haben jetzt 4 Spiele in Folge kein Gegentor mehr bekommen. Die letzten 4 Spiele inklusive Pokal alle gewonnen. Man kann auch sagen, von den letzten 9 Spielen haben sie 7 gewonnen. So rum ist richtig. 9 Siege aus den letzten 7 Siege aus den letzten 9 Spielen. Jetzt haben wir es.
Ja, aber ich wollte gerade fragen, ob du Schlaganfall hast.
Okay, ja, weiter. Ich habe einen Zahlendreher. Ne? Das ist nicht ganz Schlaganfall, aber kurz davor. Also 7 Siege aus den letzten 9 Spielen. Das ist schon auch jetzt nicht mal mehr nur eine Momentaufnahme, sondern man kann sagen, wirklich der Wind hat sich gedreht. Dazu ist es immer noch so, dass man ein paar Spieler hat, die noch kommen werden, also die noch dazustoßen, wie der Kovnatski, jetzt Cefuig so langsam wieder dran, wurde auch eingewechselt. Pascal Clemens ist immer noch nicht fit. Also da gibt es schon noch ein paar, wo man sagt, die hätte ich schon gerne noch dabei, um da auch noch mal ein bisschen Breite reinzugeben. Aber das, was jetzt im Moment da ist und Team Spirit, auch man unterstützt sich, man kämpft zusammen, man fightet, man schmeißt sich rein. Und das beste Beispiel ist halt ein Toni Leistner mit seinen 35 Jahren. Ja, der hat Tempoprobleme, der hat auch fußballerische Probleme, aber was er defensiv leistet, der gewinnt halt in der Luft jeden Zweikampf. Der schmeißt sich in jeden Ball rein, der hat nach jedem Spiel ein neues blaues Auge oder ein Pfeilchen. Der ist so gut wie nicht zu schlagen im 1 gegen 1, solange du ihn nicht in irgendwelche Tempoläufe verwickelst. Dafür sinnbildlich ist diese eine Szene, wo der KSC über Marlon Ritter den Freistoß schnell ausführt, der Ball über Chuck Ernst geschippt wird und er das Ding mit dem Flugkopfball dann noch von der Linie kratzt.
Ja, und dann im Netz landet, ne?
Genau. Und das sind aber so Szenen, wenn du das machst und der hat dann Standing, so der ist der Ex-Kapitän, der ist Vizekapitän noch, der ist unangefochtener Stammspieler aktuell, das reißt halt auch deine Nebenleute mit, ein Gechter oder ein Martin Dardai, der hat schon mittlerweile auch Erfahrung, aber die ja doch um einiges jünger sind. Wenn du siehst, dass der alte Mann sich da so reinschmeißt in jeden Ball, dass der für sich für nichts zu schade ist, dann ziehst du natürlich auch deine Mitspieler mit und die gehen dann vielleicht auch mal 1% mehr und gehen dann auch mal mehr rein, weißt du, weil das kann ja nicht der alte Mann alleine machen. Und das zieht einfach so eine Mannschaft mit. Darüber hinaus sind Cuisance jetzt in Form. Rehse hat auch schon 8 Scorer, wenn auch nur 2 Elfmeter-Tore, aber immerhin 6 Vorlagen. Also der ist auch ein Faktor immer noch, ein großer. Und insgesamt zeigt sich da jetzt dann auch, und das habe ich ja eigentlich von Anfang an gesagt, ohne dass ich, glaube ich, ganz groß verblendet bin. Ich glaube, wir haben, wenn du Spieler für Spieler durchgehst, den besten Kader der Mannschaft, den besten Kader der Liga. Und ich glaube, wenn du jetzt aufs Restprogramm guckst, und das hatte ich ja letzte Woche schon mal gesagt, aber das kann ich gerne nochmal machen, weil das Restprogramm ist schon interessant. du spielst jetzt nur noch gegen Mannschaften, die unter dir stehen in der Tabelle. Das nächste Spiel ist zu Hause gegen Braunschweig. Das musst du eigentlich gewinnen. Dann kommt der vielleicht Stolperstein, vielleicht auch nicht, Holstein Kiel in Kiel. Dann hast du das DFB-Spiel zu Hause gegen Kaiserslautern. Da willst du die Revanche haben von vor 2 Jahren. Dann spielst du zu Hause gegen Magdeburg, das musst du eigentlich gewinnen. Dann spielst du in Fürth, das musst du eigentlich auch gewinnen. Und zu Hause gegen
Bielefeld. Sind das nicht genau die gefährlichen Spiele, wo du
ja, natürlich, sagst, das aber das ist trotzdem das, was du gewinnen musst, wenn du aufsteigen willst.
Das ist uns einig.
Und auch da muss Hertha natürlich mal zeigen, okay, wir können auch ein bisschen mehr noch Spiel machen. Wir haben nicht nur Umschaltmomente und so. Ist ein bisschen Thema wie auf Schalke, aber bei Schalke ist es extremer, was die Umschaltmomente angeht. Hertha kann auch noch mehr aus dem Spiel heraus, aber da muss man natürlich zeigen, Braunschweig, die werden den Bus parken, glaube ich, die werden froh sein, wenn sie einen Punkt holen in Berlin, gerade in der jetzigen Form, in der beide Mannschaften sich befinden. Und da musst du einfach zeigen, dass du dich entwickelt hast auch. Aber das insgesamte Restprogramm ist so, dass ich sage, ich glaube, du kannst jetzt aus den letzten 5 Ligaspielen, die wir noch haben, 13 bis 15 Punkte holen. Also da reden wir von 4 Siege, 1 Unentschieden oder sogar 5 Siege aus den letzten 5 Spielen. Das muss nicht passieren, aber ich halte das jedes Spiel für sich betrachtet nicht für ausgeschlossen. Und deswegen bekräftige ich das, was ich, glaube ich, letzte Woche schon gesagt habe. Für mich war der größte Stolperstein und die größte Vakanz war jetzt in Lautern, das hast du gewonnen. Ich glaube, du holst 30 bis 33 Punkte. Jetzt noch in der Saison, also bis zur Rückrunde. Und dann bist du Vierter oder Dritter. Und dann schauen wir mal.
Eigentlich kann man ja sagen, am 19.12. ist ja letzter Spieltag für dieses Jahr zumindest. Ja. Da kannst du einen Strich ziehen und wenn du da deine Pflichtsiege eingefahren hast, dann spielst du definitiv mit dem Aufstieg. Und da entscheidet sich dann auch, war das jetzt nur ein etwas größeres Strohfeuer, dass man mal eine sehr gute Phase hatte, oder ist man jetzt endlich da, wo man von Anfang an sein wollte? Und gehört zu den 5 Favoriten zu dieser Liga. Fakt ist, für mich ist ein großer Gamechanger zu letzten Jahr, man kann bei Hertha nicht mehr vom FC Rese reden. So, das ist nicht mehr, der spielt gut, ist ein Leistungsträger, aber er ist halt nicht mehr diese One-Man-Army-Show. Und das war auch immer das große Problem bei Hertha. Damit wurden sie auch berechenbar. Du hast jetzt noch die Leistung oder die Last ist auf mehreren Schultern verteilt. Und das macht auch was mit einer Mannschaft. Ne? Also wenn dann mal der eine nicht performt, hast du halt immer noch jemand anderes, der da vielleicht die Kohlen aus dem Feuer holt. Und das hast du jetzt. Und ich glaube, sinnbildlich dafür ist jetzt das Eichhorn. Der Name geht gerade durch dieses internationale Geschäft. Die großen Clubs sind wohl dran. Tut wahrscheinlich aus Hertha Sicht weh, weil man sich ja erfreut an diesem Spieler und seine Leistung. Wenn man dann schon irgendwie gefühlt Angst haben muss, dass der im Winter weggekauft wird, was ich nicht glaube, aber man weiß ja nie bei diesem Business hier.
Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie den Vertrag verlängert, um ehrlich zu sein. Also hilft natürlich, wenn du aufsteigst, aber du hast bei Hertha, der ist 16. Der hat ja überhaupt keine Eile. Der muss ja nicht mit 17 bei Bayern spielen.
Nee, so. Das stimmt.
Und
das
stimmt. Also das Ding ist, ich glaube, dass du den sogar verlängert bekommst, zu natürlich guten Bezügen. So, der hat jetzt noch einen Jugendvertrag. Vielleicht hat er da eine Ausstiegsklausel, eine große. Vielleicht kriegst du ihn auch ohne. Verlängerst ihn nochmal 3-4 Jahre. Wenn du aufsteigen solltest, hast du gute Argumente. Kann sich in der ersten Bundesliga beweisen. Der hat einen Stammplatz bei Hertha. Den hat er sicher, solange er nicht komplett abschmiert. Und wenn so ein Kenneth Eichhorn, ich meine, der hat jetzt gegen Lautern auch mal eine Offensivaktion gehabt, hat einen Pfostenschuss und einen, der ihm ein bisschen über den Spann rutscht, der kann auch gefährlich kommen. Ich denke mal, dass wenn die Saison jetzt noch länger geht und er fit bleibt, dann wird er auch einen oder anderen Scorerwert noch sammeln. Also der wird vielleicht am Ende, vielleicht wenn es gut läuft, 3-4 Scorer haben, vielleicht ein Tor, 3 Vorlagen oder sowas. Wird einfach zeigen, dass er was kann, spielt ja auch eine relativ defensive Position. Und wenn er dann träumen wir mal jetzt einfach ein bisschen, wenn er dann in der ersten Liga sich das zeigen kann, da Stammspieler ist mit 17 Jahren und dort sich auch ordentlich präsentiert, dann hast du halt einen 30, 35, vielleicht 40 Millionen Abgang.
Ja.
Und dann machst du dich mit dem Spieler schuldenfrei. Das wäre unfassbar krass.
Das wäre ein doppelter Gewinn.
Das ist die finanzielle Konsolidierung. Das ist die Konsolidierung. Da brauchst du nicht irgendwas rumrechnen oder sonst was machen. Das ist die finanzielle Konsolidierung über Kenneth Eichhorn.
Ja. So, das muss das Ziel sein eigentlich. Große Wunsch auch. Ziel und Wunsch.
Und eine Sache will ich noch sagen, weil du hast ja angesprochen, das ist nicht mehr die Rese-Show alleinig. In den letzten Jahren war es immer so, in der zweiten Liga, wenn du die Chance hattest, nach 2 guten Spielen oben anzudocken, hast du immer verloren. Immer wenn du sagst, wenn wir jetzt hier gewinnen, dann sind wir dran, dann hast du immer, und zwar regelmäßig, immer verloren. Und das ist jetzt das allererste Mal, dass du, wo du gesagt hast vorher, ey, wenn wir das ziehen, dann sind wir oben dran. Und sind wir ja jetzt auch. Wir sind ja doch 3 Punkte hinter Elversberg. Und wir ziehen es. Und wir ziehen es auf eine Art und Weise, die mich echt glücklich macht. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass es diesmal, dass du diesen Punkt über diesen Kipppunkt drüber bist, wo du halt nur Herausforderer bist, sondern wo du jetzt wirklich mal in diesen Kreis der Favoriten reinstoßen kannst und dann auch mit einer breiten Brust spielen kannst, sagst, wir sind härter und wir wollen aufsteigen. Und nicht immer nur ja und hier und viele Verletzte und junge Mannschaft und Umbruch und Scheiße, weißt du, Ausreden suchen, sondern nee, genau das, was wir vor der Saison gesagt haben, wir wollen aufsteigen, das machen wir auch. Das wäre geil.
Ja, bin gespannt. Wir werden uns in ein paar Wochen, / Monaten nochmal intensivst darüber austauschen. Da ja, freue ich mich schon drauf. Das wird
nicht mal dauern, glaube ich. Jetzt haben wir ja schon Länderspielpause. Aber
genau, jetzt ist ja erstmal Pause und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Gut.
Jetzt in der perfekten Welt gewinnst du das Ding gegen Braunschweig. Vor dir spielen auch noch mal ein paar Teams gegeneinander. Das heißt, da wird immer ein bisschen was...
Punkte liegen lassen von einer oder anderen. Ja.
Genau, da werden immer mal ein paar Punkte liegen gelassen. Alleine wenn du jetzt auf den nächsten Spieltag guckst,
Paderborn-Hannover,
genau, ja. Zum Beispiel
Karlsruhe.
Ja. So, das heißt, da sind schon mal 2 über dir, die direkt gegeneinander spielen, die nehmen sich die Punkte weg, und wenn du da gewinnst, dann bist du jetzt plötzlich nicht mehr 8., sondern vielleicht schon 6. oder 5. Und ja, so gesehen bist du dann auch wenn du jetzt tabellarisch noch mit Platz 8 nicht so ganz im Blickfeld bist du dann langsam auch tabellarisch da, wo du einfach nicht mehr übersehen werden kannst. Und ich glaube, das macht doch was mit dir, wenn du auf die Tabelle guckst.
Ja, naja, du gehst halt mit einer ganz anderen Brust in so ein Spiel rein. Ne? Du hast ganz anderes Selbstverständnis. Und wir wissen ja alle, wenn du mit Selbstvertrauen ins Spiel reingehst, das ist ja bei uns jeden Montagabend auch, ne? Wenn du mit Selbstvertrauen auf den Platz gehst, so, da funktioniert halt dann auch
gleich. Ja, weißt du vorher schon, dass du den Gegner weghast.
Ja, ne? Da weißt du, den Gegner mal hinlass, ist mir egal, wer da kommt. So. Das ist diesen Effekt, der ist ja immer zu beobachten, und so eine Welle musst du jetzt mitschwimmen, und das macht man sehr gut. Ja, schauen wir mal. Also wie gesagt, am Ende des Jahres, da kann man nochmal ein besseres Resümee ziehen, und dann werden wir mal sehen, ob wir dann drüber über die alten Fehler reden, dass du sagst, das ist ein Déjà-vu, oder ob man sagt, jetzt ist es wirklich, wir sind dabei, wir werden definitiv bis zum Ende im Aufstieg mitspielen. Ja, würde ich sagen, gehen wir nochmal eine Etage tiefer. Auch wenn da nicht so ein Sahnefilet-Spielchen war. Wir waren bei Cottbus gegen Osnabrück im Stadion. Das war ich glaube, über das Spiel kann man ganz schnell reden. Das war kein Sahnefilet-Filetstückchen. So. Das war eigentlich ein klassisches 0-0-Spiel. Am Ende verlierst du es 1-0 gegen Osnabrück. Das war zu wenig. Man hat jetzt so eine kleine Delle bei Cottbus. Seit dem Leipzig-Spiel hast du halt drei Spiele in Folge verloren. 68 war schon ein komisches Spiel, wo man hätte nicht unbedingt verlieren müssen, aber dann am Ende doch 3-0 verlierst. Und jetzt gegen Osnabrück, wo man zumindest mit dem 0-0 nach Hause hätte gehen müssen. Tabellarisch muss man sich da ehrlich gesagt doch keine Sorgen machen. Platz 2, 26 Punkte. Aber da ist halt alles brutal eng. Ne? Also da kannst du ja bis Platz 6 ist da ja alles in greifbarer Nähe. Das sind 3 Punkte, die einen da unterscheiden. Also Duisburg hat wieder gewonnen. Die sind in Anführungsstrichen ein bisschen davongezogen. Osnabrück jetzt Platz 3 durch den Sieg. Für die natürlich ein absoluter Erfolg. Ich muss sagen, das waren 90 Minuten schwere Kost. Aber das Bierchen hat geschmeckt. Und das Wetter war schön. Und wir hatten Spaß gehabt. Der Döner, wo man sagt, ja, du kannst ja gerne mal über den Döner erzählen. Also es gibt ja so die Meinung von Berliner, es gibt keinen besseren Döner als Berlin. Aber jetzt musst du ja als Berliner ja mal sagen, wie du den Döner aus Cottbus findest.
Das sagen wir mal, zumindest gibt es keinen größeren Döner als in Cottbus. Also der ist qualitativ echt gut. Das ist jetzt nicht der beste Döner, den ich kenne, so, aber der ist qualitativ gut, und dann macht es halt das Preis-Leistungs-Verhältnis, dass du halt gefühlt, davon kriegst du halt 3 Schweine satt, und da kannst du dein Gesicht reinstecken. Und für 6 Euro echt vernünftiges Ding, haben wir schon häufiger gegessen. Es ist ein, also da kann man mal, Alibaba heißt es, ne?
Ja, genau.
Kann man mal unbezahlte Werbung für machen, für Alibaba-Döner in Cottbus, der ist schon Wahnsinn. Was man, also da gibt es den größten Fehler, den du machen kannst, ist, wenn du da einen Big Döner bestellst, weil dann, dann kannst du dir nochmal, dann kannst du dann einpacken lassen und dann kriegst du sonntags deine Familie auch nochmal satt. Also das ist schon krass. Ja, ansonsten, das Spiel war wirklich durchwachsen. Ne? Es gab eine große Chance direkt vom 1-0 für Cottbus. Durch Rorik machst du den, gehst du in Führung.
Ja, dann gewinnst du wahrscheinlich auch das Spiel.
Vielleicht gewinnst du es dann auch. Es war kann nicht gegen will nicht, obwohl Osnabrück ein bisschen mehr konnte und vielleicht auch ein bisschen mehr wollte als Cottbus. Von Cottbus war schon wirklich insgesamt wenig zu sehen. Auch die erste Halbzeit hatten sie, ging ganz klar an Osnabrück, aber Osnabrück hatte auch nicht die Mittel. Und ich finde, wenn man jetzt nochmal ganz kurz zurückguckt auf die Niederlage gegen 60 München, wenn man das jetzt mal so ein bisschen ins Verhältnis stellt, dass die jetzt diesen Spieltag bei Jahn Regensburg, die vorher 17. waren, 4 Stück unter die gekriegt haben und deutlich unter die Räder gekommen sind,
ja, dann zeigt das Wahnsinn,
vielleicht,
ne?
Dann zeigt das vielleicht A, vielleicht ein bisschen die Ausgeglichenheit der Liga, wo sicherlich was dran ist, aber B, auch, dass Cottbus gerade echt nicht in einer guten Form ist. Also haben jetzt mit dem Spiel in Leipzig oder zu Hause gegen Leipzig plus 60 haben sie jetzt 10 Gegentore in 3 Spielen gekriegt und nicht ein einziges geschossen.
Ja. Also Cottbus hat halt ein großes Problem. Ne? Cigerci hat nicht von Anfang an gespielt, der war unter der Woche erkältet. Man hat ihn geschont und du hast schon gesehen, dein Offensivspiel ist halt maximal abhängig von ihm und hier kann man leider schon so ein bisschen sagen, das ist der FC Cigerci, was zumindest das Offensivspiel angeht. Und diese Abhängigkeit macht sich halt gerade so ein bisschen bemerkbar, weil die Liga hat sich ja jetzt auch auf den für mich immer noch besten Drittligaspieler eingestellt. Wenn du mal so die Spiele beobachtest, der wird jetzt gedoppelt oder manchmal sogar getrippelt. Und weil alle wissen, so der ist der Key. Und diese Last nimmt ihm halt gerade keiner ab. Und somit purzeln auch keine großen Chancen mehr raus. Oder du schießt halt keine Tore mehr, so in der Häufigkeit, wie du es vielleicht bräuchtest oder müsstest. Und das ist so gerade so ein großes Problem. Ich hoffe, das kriegt man irgendwie in den Griff. Man kriegt die Kehrtwende. Wäre halt schade. So eine Saison wie letztes Jahr brauche ich jetzt aber auch nicht. Dass ich bis zum letzten Tag irgendwie denke, es wird. Und am letzten Tag reißt die Segel. Aber am Ende, so doof wie es klingt, und ich bleibe bescheiden, erstmal Klassenerhalt und dann sehen wir weiter. Muss man ja, ne, tief stapeln.
Ist auch richtig, ist auch vernünftig. Dafür ist es, ist diese Liga zu ausgeglichen. Ja. Cottbus hat nicht den Überkader, auch wenn sie einen guten Spieler haben, aber ein guter Spieler reicht halt im Zweifel nicht, wenn das Team das nicht auffangen kann. Ich meine, dass du, weißt du, so einen Spieler zu doppeln oder sogar mit 3 Leuten drauf zu gehen, gibt ja auch irgendwie auf der anderen Seite Räume für Leute, die ja, dann eben nicht gedeckt werden.
Ja.
Also sowas hat ja auch Vorteile, aber du brauchst dann eben auch die spielerische Qualität der anderen Leute auf dem Platz, um das auszunutzen. Und da muss man halt gucken, wo es sich hinentwickelt, ob man wirklich entschlüsselt wird, indem man einfach Cigerci zumacht und der Rest des Kaders nicht in der Lage ist, das zu nutzen. Oder ob sich da eben was Neues draus entwickelt. Engelhardt war ja auch nicht schlecht in der Saison bis jetzt, hat er ja auch seine Tore gemacht. Wird man mal schauen, aber wie du schon sagst, ne, man geht mit ganz anderen Zielen in die Saison, man muss hier nicht aufsteigen, man will sich eigentlich weiterhin etablieren, hat auch sicherlich nicht den absolut überragenden Kader, hat halt einen Einzelspieler. Und dann schauen wir mal, was noch geht.
Absolut. So, und bei mir geht jetzt nicht mehr viel, außer du hast noch was.
Nee.
Ansonsten wünsche ich allen eine schöne Länderspielpause und wir hören uns, glaube ich, in 2 Wochen, ne? 2 Wochen mehr, ja. Nächste Woche ist Pause, genau. Danach die Woche wieder, genau. Und wünsche eine angenehme Woche, bleibt geschmeidig und bis bald.
Macht's gut, ciao, ciao.
Ich schlag den Ball lang.